Detektor FM. Zurück zum Thema.
Detektor FM, hier ist der Tag und jetzt ist es soweit. Wir lüften das Geheimnis um die Detektor FM Jahrescharts. Sie, liebe Hörer, konnten abstimmen auf unserer Webseite. Das haben Sie zahlreich getan und somit die Alben des Jahres gekürt. Und die zählen wir jetzt runter. Der Countdown, die Top 10. Und mit wir meine ich die Detektor FM Musikredaktion. Ein illustres musikalisches Quartett hat sich da eingefunden. Bei mir im Studio sind Anke Behlert.
Guten Tag.
Konrad Spremberg.
Hallo.
Und in der Leitung haben wir noch Doris Helpold.
Schönen guten Tag.
Also, wir vier werden hier die kommenden 2 Stunden gestalten und wir fangen an mit einem kurzen Schnelldurchlauf durch die Alben, die es knapp nicht in die Top 10 geschafft haben. Und von Platz 20 bis 11 sind das Talking to Turtles mit Split, Sylvan Esso, das selbstbetitelte Debütalbum war es, Glass Animals mit Saba, Interpol mit El Pintor, Japanik mit Libertasia, Licke Lee mit I Never Learn, FKA Twix mit LP1, Angus und Julia Stone, die selbstbetitelte Platte, Fink mit Hard Believer und Hundreds mit Aftermath. Überraschungen soweit für euch?
Ja, Licke Lee?
Nö.
Weiß ich nicht.
Also positive Überraschungen natürlich. Glass Animals zum Beispiel war ja ein Debütalbum. Also dass es das doch immerhin in die Gunst unserer Hörer geschafft hat, ja, finde ich jetzt durchaus überraschend. Und es war auch ein Album, das es ein bisschen verdient.
Auf alle Fälle.
Ich hatte ja Panik halt höher gesehen, ehrlich gesagt.
Dachte ich ehrlich gesagt auch, weil was man so mitgekriegt hat, hat das ja schon so ein paar Schwingungen ausgelöst, sag ich jetzt mal. Also ja, Panik, die haben ja so einen soundmäßigen Wandel vollzogen, haben sich von 2 Bandmitgliedern getrennt und klangen dann so ein bisschen wie, so ein bisschen wie Roxy Music mit Wiener Schmäh oder so.
Also nicht so schlecht.
Nicht so schlecht, ja. Hat aber auch polarisiert. Also ich kenne viele, die damit so gar nichts anfangen können.
Ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn FKA Twix in den Top 10 gelandet wäre. Ist aber nicht.
Ja. Ziemliches Hipster-Thema, ne?
Voll, aber trotzdem ja.
Aber Neo-Soul war ja auch so ein bisschen die Geschichte von 2014,
absolut,
oder?
Ja, ja.
Absolut,
ja.
Total.
Ja, Neo-Soul. Naja, nochmal kurz zurück zu Japanik. Im Sommer haben die ja so einen Musikpreis gewonnen, den VUT Indie Award. Und wir waren da bei der Preisverleihung und wurden dabei Zeuge der wahrscheinlich kürzesten Dankesrede in der Geschichte aller Musikpreise, die es so gibt. Zum Glück haben wir die mitgeschnitten. Hören wir mal rein.
Dankeschön, das wäre nicht notwendig gewesen.
Ja, knapp 2 Sekunden waren das, haben sie gut gemacht, finde ich.
Es ist ganz charmant eigentlich gelöst, ne?
Schon, ne?
Dann nächstes Mal nicht wieder.
Wir hören einen Song von Japanik, den Titelsong von dem Album, das es also nur knapp nicht in die Top 10 geschafft hat. Japanik mit Libertasia, gleich danach Platz 10 der Detektor FM Jahrescharts. Japanik sind das mit Libertasia, ein Song von dem gleichnamigen Album, das es nicht in die Top 10 der Detektor FM Jahrescharts geschafft hat. Und jetzt ist es soweit, wir zählen runter die Top 10 Jahrescharts hier in der Musikredaktionskonferenz. Bei mir im Studio sind also Anke Behlert und Konrad Spremberg, in der Leitung Doris Helpold. Und wir fangen jetzt an mit Platz 10. Die haben doch den Soul gefrühstückt. Jungle sind das mit ihrem gleichnamigen Debütalbum. Die haben lange Zeit so eine Geheimhaltungsschiene gefahren, haben immer nur so ein paar Häppchen im Netz gestreut, aber man wusste nicht so richtig, wer eigentlich dahinter steckt. Man hat so den Eindruck, diese Geheimniskrämereischiene ist aber auch jetzt so eine alte Kiste, die immer gerne so als Marketinginstrument gebraucht wird, oder?
Na, funktioniert ja meistens. Bei mir irgendwie nicht dieses Jahr. Ist vollkommen an mir vorbeigelaufen. Aber sonst ist das doch eigentlich eine sichere Bank, oder nicht?
Mittlerweile schon. Also das ist halt, glaube ich, auch so ein Internetding, ne? Dass man irgendwie sagt, ja, in Zeiten, wo alles so transparent und durchschaubar ist, muss man mal wieder so ein bisschen zurückgehen zu dieser Geheimhaltungsgeschichte.
Wobei ich glaube, sich dieser Trend im kommenden Jahr oder in diesem Jahr ja umkehren wird, weil jetzt sehen wir ja, dass alle möglichen Künstler, zum Beispiel PJ Harvey, vollkommen transparent ihre Alben aufnehmen.
Oh,
aber
ja.
Es ist ganz schön, wenn man über Jungle zum Beispiel noch nicht alles wusste, bevor man dieses Debüt sozusagen als kleines Überraschungsgeschenk auf den Tisch gekriegt hat. Oder auf den Plattenteller war es ja nicht mehr, in den CD-Spieler, auf den MP3.
Ich krieg das immer als E-Mail.
Ins Postfach.
Und das hat ja auch zu so einem das hat zu so einem Überraschungseffekt geführt, fand ich, weil als man sie dann wirklich das erste Mal gesehen hat, die beiden, Josh und Tom heißen sie ja, so kleine Engländer, und dann sozusagen vorher die Musik aber gehört hat, hat man vielleicht gedacht, nanu, die sehen ja so ein bisschen blasser aus, als man es vielleicht vermutet hätte bei der Musik, die sie machen.
Stimmt, ne? Das klingt schon irgendwie black.
Und man wusste ja auch nie so genau, wie viele es eigentlich sind vorher, bevor man da sozusagen die große Eröffnung oder Erleuchtung bekommen hat.
Und auf der Bühne sind es wahnsinnig viele. Ich habe die im Sommer auf einem Festival live gesehen und da ist kein Platz mehr auf der großen Festivalbühne, könnte man sagen. Ich fand es sehr imposant, wie die aber alle zusammen gesungen haben. Also es gab kaum Passagen, wo mal irgendwie einer solo was gesungen hat, sondern es waren immer, jeder Einsatz war immer alle zusammen mehrstimmig und das hatte dann sowas, naja, fast schon so Bee Gees-mäßig oder also diese Chöre, das hatte dann sowas Dringliches, fand ich sehr gut.
Ist ja auch so Big Band Sound richtig, ne? Also es ist ja vollkommen auf fette Breitness ausgelegt.
Ja.
Auf Breitness.
Breitness ist ein wichtiges Wort im Musikjournalismus,
finde ich. Ich sollte es öfter benutzen, vielen Dank.
Nicht gewusst, danke.
Und es hat halt, wie gesagt, wahnsinnig viel Soul. Man sagt das ja immer so leicht, die Musik hat Soul, aber ab wann hat denn ein Song eigentlich Seele? Und da hat Josh von Jungle Folgendes erzählt.
I mean, Soul for us is not about a specific type of music. Soul is about music that's from the heart. All good music has soul, you know, whether it's heavy metal or hip-hop. You know, every song on our record, there's been a moment where we've been like so excited, you get that feeling rushing through your veins, and that is it. It's like that pure adrenaline which comes from something that you just know is right or you know that is honest, and if you don't feel it, it probably has got no soul in it.
Ist eine schöne Beschreibung, wie ich finde. Also ne, es geht nicht um eine bestimmte Musikrichtung, nicht um den Soul an sich, sondern eben Musik, die irgendwie aus dem Herzen kommt, und es gibt also bei jedem Song so ein Happy-Gefühl, das Jungle zumindest im Studio hatten, als sie an der Platte gearbeitet haben, sonst hat ein Song keinen Soul. Was meint ihr, wie viel Soul steckt in Jungle?
Na, ist ja nicht nur dieser Soul, den er beschrieben hat, ist ja auch tatsächlich das Genre Soul mit drin. Ich denke, das ist dann die volle Ladung, die man kriegen kann.
In diesem Fall schon, ja. Und ich finde ja, Jungle haben sehr viel Soul. Also die haben das schon richtig gut raus. Mit einerseits dem tatsächlichen Genre Soul und dann auch mit dem, die Musik, die aus dem Herzen kommt. Weil es klingt sehr, also man hat nicht das Gefühl, sie haben sich da jetzt irgendwie arg Mühe gegeben und irgendwie sowas, wir wollen jetzt unbedingt so und so klingen, sondern als käme es eben aus dem Bauch raus. Und das ist halt das, worauf sie Bock haben. Und das hört man, finde ich, bei der Platte auch sehr gut. Also mir gefällt das Album auch sehr gut. Und es ist auf jeden Fall, hätte ich meine persönliche Top Ten aufgestellt, wären Jungle auf jeden Fall auch mit dabei.
So ein Bauch wie die will ich haben.
Ein Bauch.
Na, wenn das aus dem Bauch von denen einfach so rauskommt.
Ganz praktisch.
Den Bauch und die Breitness.
Ja, genau. Und wo ist das dritte B?
Doris, was hast du? Nicht so deine Baustelle? Fehlt die Gitarre?
Doch, also mit Jungle konnte ich sehr viel anfangen, weil die, also ich war gerade noch mal sehr beeindruckt von dem O-Ton, als wir das gehört haben, wenn junge Menschen so tiefe Weisheiten so früh in ihrer Karriere oder beim Karrierestart schon ablassen und dann Musik machen, die wo man genau dieses, ob man das jetzt Bauch oder Herz oder Seele nennt,
oder
ist egal,
Breitness,
das wirklich denen abnehmen kann, das finde ich ziemlich beeindruckend und das macht Spaß zu hören.
Das macht es in der Tat und deswegen tun wir das jetzt auch. Wir hören Jungle mit Busy Earning, Platz 10 bei den Detektor FM Jahrescharts. Jungle mit Busy Earning, Platz 10 in unseren Detektor FM Jahrescharts. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, konnten abstimmen darüber und wir hier in der Musikredaktionskonferenz bei Detektor FM zählen runter und kommen jetzt zu Platz 9. So, mindestens 2 von 4 Leuten werden sich jetzt hier, glaube ich, als Fans outen. Einer 3. Bin ich. 3? Anke?
Ich würde mal 4.
Nee, 3 von 4 sind Fans. So, jetzt wird total...
Anke, erzähl mal.
Warum nicht?
Eigentlich aus keinem besonderen Grund. Die sind mir halt bisher noch nicht so aufgefallen. Ich habe das Album mir vorhin mal angehört und vorhin mal kurz. Nein, als ich mir das Album neulich angehört habe, habe ich festgestellt, dass es mich ein bisschen an Friendly Fires erinnert. Aber es sticht für mich jetzt nicht so raus, ehrlich gesagt.
Da muss ich aber wirklich, dagegen muss ich angehen aufs Bitte. Heftigste. Für mich stach dieses Album aus sehr vielen anderen heraus im letzten Jahr. Und es war eins der frühesten, die rauskam. Das war irgendwie so Februar oder so, glaube ich. Ganz fantastisch. das vierte, glaube ich, von Bombay Bicycle Club und ganz anders als die drei, die davor waren. Jack Steadman hat es irgendwie, also der Sänger von Bombay Bicycle Club, vor allen Dingen unterwegs auf diversen, ich will nicht sagen Urlaubsreisen, aber auf einer Weltreise quasi, genau, diese Songs geschrieben. Und ich finde, da ist auch jeder für sich, also ein kleines Juwel. Ich bin wirklich von dieser Platte unglaublich begeistert, immer noch.
Genau, der Sänger Jack Steadman brauchte tatsächlich eine Kreativpause. Interessanterweise haben Bombay Bicycle Club für ihre Verhältnisse sich diesmal viel Zeit gelassen. Also die ersten drei Alben sind ja wirklich im Jahresrhythmus erschienen. Diesmal hat es 18 Monate gedauert. Das ist für Bombay Bicycle Club Verhältnisse tatsächlich viel. Und Sänger Jack Steadman war, wie gesagt, auf Reisen, war in der Türkei, in Japan, in Indien und hat da viele Einflüsse mitgebracht, wie er uns erzählt hat.
Part of the reason was to be more focused, because I get distracted very easily. And in London, you had all these other things going on. And when I was traveling, a lot of the time I was just by myself, and I was incredibly focused, and there was nothing around me. Most of the time I was in a rural area, and it was peaceful, and it was a really good environment to be creative in.
Ja, auf Reisen kann man sehr kreativ sein, sagt er. Doris, du hast ihn getroffen, du hast mit Jack Steadman damals im Februar gesprochen. Jetzt die Groupie-Frage, wie ist er so?
Ich fand ihn unglaublich charmant. Also der ist ja auch einer von diesen sehr, sehr jungen Menschen noch, muss man sagen, also wie viele Musiker, von denen man immer gar nicht glauben möchte, dass die so geniale Sachen machen. Also du bist ja auch einer, der ihn als Genie bezeichnet. Als Songschreiber ist er,
hab ich das,
wenn man diese Generation jetzt mal nehmen will, ist er wirklich einer der Besten, muss man sagen. Und er ist auch als Mensch ganz toll. Die haben mir nach dem Interview, haben sie mich zur Pizza eingeladen.
Oh. Was für eine Pizza?
Zur Pizza eingeladen.
Ich habe Pizza mit Jack Steadman gegessen, ja. Ich gebe es zu, es war super, ein schöner Moment.
Aber war das dann wenigstens irgendwie eine orientalische Balkan-Pizza oder so zum Album passend?
Irgendwo in Berlin so ein Lieder-Service. Ich glaube, es war, also ich nenne jetzt keinen Namen, aber es ging ja auch nicht um die Pizza, sondern wirklich um den...
Stichwort orientalische Pizza. Das Interessante an dem Album ist ja tatsächlich, dass es sehr, sehr abwechslungsreich gibt. Ne? Also es gibt die klassische Mitsing-Pop-Nummer, es gibt aber auch den Elektro-Smasher. Es gibt aber tatsächlich auch so ein Bollywood-Lied, das eben aus der Reise nach Indien inspiriert ist. Es gibt die zarte Piano-Ballade. Das hat aber alles in allem so eine positive Energie, finde ich. Und das reißt einen irgendwie mit.
Ja, ich finde gerade diese Weltmusik-Einschläge machen die so geil und so viel besser als die bisherigen drei Bombay Bicycle Club-Scheiben, finde ich. Für mich auf jeden Fall nicht nur ein Highlight des Jahres, sondern auch das bisher Beste, was ich von denen gehört habe.
Dem kann ich nur zustimmen.
Sind wir uns alle einig, wa?
Außer Anke Behlert.
Naja, einer muss ja der Quoten-Naysayer sein.
Genau. Dann würde ich sagen, hören wir jetzt den Song, bei dem diese Weltmusikeinflüsse ganz besonders deutlich zu hören sind. Und zwar Bombay Bicycle Club mit Feel. Detektor FM, das sind die Jahrescharts. Unsere Hörer konnten abstimmen und haben die Top 10 Alben des Jahres 2014 gekürt. Und das hier ist Platz 8. Ja, nach drei Alben voller Trübsinn und Traurigkeit haben Future Islands plötzlich ein Album rausgebracht namens Singles, das überraschend positiv daherkommt. Der Name ist so ein bisschen Programm, könnte man sagen. Es ist ein Album voller Singles, voller Hits. Und wen das noch nicht überzeugt hat, der sollte sich mal diesen Auftritt bei Letterman angucken. Habt ihr den gesehen?
Ja.
Ich nicht, sollte ich vielleicht.
Leute, die ihn nicht gesehen haben, der hat ein bisschen fast die Platte überschattet, oder?
Schon irgendwie.
Wie tanzt Samuel Herring.
Also es ist Wahnsinn für alle, die das noch nicht gesehen haben. Es ist also wirklich so, dass der Sänger da eine Wahnsinns-Performance abliefert. Er singt mit einer Inbrunst, er schlägt sich mit der Faust auf die Brust, er bricht fast in Tränen aus, er tanzt sich die Seele aus dem Leib und wirkt fast wie so eine Comicfigur manchmal, finde ich.
Es steht ja auch im krassen Gegensatz immer zu dem Rest der Band, die immer dastehen, als wären sie dazu gezwungen, da jetzt mitspielen zu müssen. Und er aber macht das ganz gut wett.
Auch eine Wahnsinnsstimme. Also ich bin da immer wieder davon beeindruckt, dass man manchmal noch so überrascht sein kann von wirklich herausstechenden Stimmen, die anders klingen als alles andere, was man so eine ganze Weile jetzt schon gehört hat.
Sehr charakteristisch.
Das ist einer der absoluten Pluspunkte für mich bei diesem Album.
So eine Knödelstimme irgendwie, ne? Er krächzt mehr, als er singt fast.
Ja, so ein bisschen.
Ich finde es ein bisschen übertrieben den Hype, muss ich zugeben. Vielleicht muss ich mir dieses Video halt angucken und feier's dann auch wie alle anderen. Aber ihr könnt mir gerne irgendwie ein Cabrio im Frühling geben und dann drehe ich das auf und cruise damit durch die Stadt. Aber abgesehen davon finde ich das mehr so okay.
Also ich habe als ich es mir jetzt nochmal angehört habe, auch gedacht, das ist schon richtig, was du gesagt hast, das ist ein Album voller Singles, aber wenn man alle Singles hintereinander weghört, dann klingen sie alle doch recht ähnlich,
finde ich,
nach so 10 Mal.
Ja, ja.
Aber die, wenn man so einzelne Songs oder nur ein, zwei hintereinander, dann sind die alle super, dann geht das irgendwie catchy und schmissig und also das fetzt dann aber eben, so ein ganzes Album ist dann so, weiß man dann gar nicht mehr, wo bin ich denn jetzt? Also läuft das jetzt schon eine halbe Stunde oder erst 10 Minuten?
Wahrscheinlich funktioniert es besser, wenn man es so aus dem Zusammenhang gerissen hört, also zum Beispiel im Radio oder in der Disco oder so.
Ich finde, das kann man aber einer Band eigentlich fast gar nicht mehr vorwerfen, dass sie vielleicht sich manchmal auch wegbewegen von diesem Gedanken, wir machen ein Album, das man durchhören kann, sondern so ein bisschen die MP3-Generation auch bedient einfach und sagt, okay, die kaufen eh alle nur Einzelsongs, dann geben wir ihnen Einzelsongs.
Genau, oder stellen sich ihre Spotify-Playlisten zusammen und so weiter. Ja, ja, doch, kann man machen.
Klar.
Kann man ja.
Und kommt damit auch noch in die Top 10, immerhin.
Immerhin Platz 8 für Future Islands. Und ich würde sagen, wir hören den Song, den man sich auch mal als Live-Auftritt bei Letterman anschauen sollte, und zwar Seasons, Future Islands. Das war Platz 8 in den Detektor FM Jahrescharts, Future Islands. Und wir machen direkt weiter mit Platz 7. Unbeschreibliche Szenen hier im Studio, ein fröhliches Mitwippen und Kopf mit Schunkeln. Sieht sehr gut aus, kann man dann hoffentlich auch, es wird auch alles gerade fotografisch festgehalten übrigens. Hoffentlich nicht diese Stelle gerade. The Notwist waren das natürlich. 100 Tage waren The Notwist im Studio. Entstanden ist so eine Art Mixtape, könnte man fast sagen. Ein Best of Notwist. Das dürfte für viele Fans eine Überraschung gewesen sein, denn mit jedem Song gibt es irgendwie so einen Riesensprung auf der Platte. Also es gibt Sachen, die ein bisschen nach Minimal Electro klingen. Es gibt auch mal eine sanfte Gitarre. Es gibt 90er Indie-Rock-Bretter, wie das, was wir gerade gehört haben. Und es gibt auch mal ein ganz verschwurbeltes Instrumental, so wie wir das von The Notwist ja eigentlich auch gewohnt sind. Sänger Markus Acher hat gesagt, sie sind diesmal so ein bisschen mehr Freischnauze vorgegangen.
Wir haben dann irgendwie, was wir bei der letzten Platte noch versucht haben, bei der Platte gar nicht versucht oder dran gedacht, irgendwie so einen einheitlichen Stil zu finden, dass irgendwie in jedem Stück eigentlich alles mal so ein bisschen vorkommt, immer ein bisschen Elektronik, immer ein bisschen Band, immer ein bisschen Forky, Gitarren oder irgend sowas, sondern wir haben irgendwie halt uns gedacht, wir machen das Stück einfach extrem so, wie wir denken, dass es jetzt irgendwie gerade cool ist. Dann klingt es halt einfach nur nach Indie-Gitarren oder so.
Fehlt da nicht so ein bisschen der rote Faden für das Album? Was meint ihr?
Überhaupt nicht. Also mir gefällt es, wenn eine Band irgendwann so entspannt ist, zu sagen, wir machen jetzt einfach, egal was die Leute davon halten, unser Ding, und wir machen die Songs so, wie wir meinen, dass sie gut sind. Und wenn dabei so ein Pick-and-Mix-Geschichte rauskommt, dann das macht es doch eigentlich nur spannender.
Also ich finde auch, es geht schon auch mal schief, wenn eine Band es versäumt, irgendwie einen roten Faden einzuweben. Bei denen tatsächlich aber auch, wenn ihr mich fragt, nicht. Die Songs sind, also gerade Kong und auch einige andere, super. Und wenn es dann mal verschwurbelter wird, finde ich auch, das steht denen gut. Sowohl so die doch recht klassische Indie-Schiene, aber genauso der Elektrokram. Ich finde, die haben da einen sehr schönen Zugang zu gefunden und einen, der viel Raum für viele, viele Experimente auch lässt.
So blöd es klingt, der rote Faden ist vielleicht auch immer ein No-Twist. Also bei den Songs, man hat schon immer noch das Gefühl, dass man das der Band zuordnen kann. Und das ist ja auch eine Leistung, die man vielleicht auch erst hat, wenn man schon eine Weile schon macht.
Also ich muss gestehen, ich bin nicht so richtig warm geworden mit der Platte. Also wenn ich mir 90er Jahre Indie-Rock anhöre, dann kann ich irgendwie auch My Bloody Valentine hören oder so. Und bei den elektronischen Tracks war mir das ein bisschen zu viel so zielloses Gewaber. Also ich bin vielleicht aber auch ein bisschen verdorben von Neon Golden. Weil irgendwie, weiß ich nicht, wenn man so eine Überplatte abliefert, dann das kann man ja nicht mehr irgendwie.
Aber genau, das ist der Punkt, Gregor, dass man soll ja nicht erwarten, dass die immer noch so irgendwie vor 20 Jahren.
Das wäre ja auch langweilig.
Ein bisschen schwierig.
Ich muss dir da zustimmen, Gregor. Mir ging es so ein bisschen ähnlich. Ich hatte dann vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt, weil ich dachte, ich will ja nicht immer die sein, die sagt, ah, aber es ist eigentlich nichts besser als Neon Golden und so. Aber es ging mir tatsächlich genauso, dass ich fand, boah, also es gab ja auch unheimlich hohe Erwartungen natürlich. Es ist wie an jedes No-Twist-Album seit Neon Golden eigentlich. Und dann ist es so ein bisschen so, ja, es ist gut, es ist ja nicht schlecht oder so, aber es ist, man weiß, so ein bisschen hängt, also ich wurde so ein bisschen in den Seilen hängen gelassen vom Gefühl her. Und ja, Neon Golden ist immer noch das beste No-Twist-Album.
Das ist ja auch okay.
Kein Grund, sich zu entschuldigen.
na puh.
Und man muss sagen, bei The No-Twist geht's auch immer viel um Sound und auch auf Close to the Glass wurde wieder viel experimentiert. Markus Acher kann ganz gut beschreiben, was da im Studio eigentlich so passiert.
Man kann sich das so vorstellen, dass das ist wie so eine riesen Schrankwand mit ganz vielen Knöpfen und ganz vielen Steckern, wo so irgendwie immer verschiedenste Module, also Elemente miteinander verbunden werden und dann entsteht so eine Art Monster, was für sich selbst so arbeitet und man eigentlich nicht mehr so richtig kontrollieren kann, was da hinten rauskommt. Also man schickt dann vorne irgendwas rein, so haben wir das gemacht, eine Gitarre oder ein Schlagzeug und hinten kommt was total Komisches dabei raus. Das sind viele Sounds, die so ein bisschen Science-Fiction-mäßig klingen oder so auf der Platte, die kommen eigentlich da raus.
Auf die Brücke, Scotty!
Ich möchte so eine Schrankwand gerne bei mir in der Wohnung haben.
Vorne Knöpfe drücken und hinten kommt ein Hit raus.
Ja, super. Aber das finde ich tatsächlich immer noch bei The No-Twist toll, dieser Experimentiergeist und das, was wirklich dabei sprichwörtlich hinten rauskommt. das ist wirklich, es gibt ja auch diese schöne Dokumentation zu Neon Golden und ich schätze auch, zum neuen Album wird sich die Arbeitsweise im Studio jetzt nicht grundlegend verändert haben. Die schicken dann irgendeinen Sound in irgendeinen Hallraum und machen das 100 Mal und drehen da noch an einem Knöpfchen und machen da noch irgendeine improvisierte Idee und diskutieren dann zu viert oder so über diesen Sound, der so eine Sekunde geht irgendwie. Und das ist total nerdig, aber macht unglaublich Spaß irgendwie, dann, wenn man das dann so im Nachhinein hört und so die Schichten für sich im Kopf so ein bisschen auseinanderzwirbelt.
Dann lass mal zwirbeln jetzt, oder?
Lass mal zwirbeln, ich würde sagen mit Kong, mit dem Hit, oder?
Ja.
Ja, okay. Komm. The No-Twist mit Kong. Platz 7 in den Detektor FM Jahrescharts. The No-Twist mit Kong von ihrem Album Close to the Glass. Und alle wundern sich, was ist eigentlich Platz 6? Oh, watch as it all breaks down here, under the pressure. Cruisen. Ja, ja. Gutes Stichwort, Cruisen. The War on Drugs sind das. Die Band um Frontmann Adam Granduciel. Lost in the Dream heißt das Album. Er verarbeitet auf dem Album so ein bisschen so eine Post-Tour-Depression. War irgendwie sehr viel auf Tour und musste damit irgendwie dann erstmal klarkommen. Anke, du hast in deiner Rezension damals geschrieben, das ist der musikgewordene Roadtrip. Granduciel Stimmt. selbst ist auf dem Land aufgewachsen, musste damals überall mit dem Auto hinfahren, zum Supermarkt, zur Schule, wo auch immer. Und diese romantische Vorstellung des Roadtrips, die hat ihn schon immer fasziniert, hat er erzählt.
When I'm working on music, that's the thing that I feel in myself when I know it's me. And I grew up in the country, so every day when we had to go do anything, go to the grocery store or go to school, it was like a 25-minute drive. From a very young age, I just remember like looking out the window and driving through the field. And then as you grow up, you know, there's like this romantic American kind of journey that everyone wants to go on, like a, you know, like an on the road beat poet kind of thing. And there's nothing specific as to why it's driving music other than it just got that feel. I don't know. It's hard to explain why.
Ja, wenn schon der Künstler seine Schwierigkeiten hat, das zu erklären. Anke, vielleicht kannst du es erklären. Warum klingt diese Musik so sehr nach Roadtrip?
Naja, es ist halt, also erstmal sind die Stücke natürlich alle relativ lang, so. Und dann gibt's halt so Passagen, die, da passiert nicht so viel. Und da kann man sich sehr gut einfach drin verlieren. Also man fängt dann an, wenn man das halt so, man kann sich's richtig vorstellen. Also ich konnte es mir sehr gut vorstellen, im Auto fahren und dann läuft das so. Und wenn man selbst nicht fahren muss, dann guckt man ein bisschen aus dem Fenster und fängt an zu träumen und das dudelt so im Hintergrund. Und deswegen, das macht das irgendwie für mich aus, dass es einen so reinzieht. Und man aber also nicht so intensiv, dass man sich so sehr mit der Musik auseinandersetzen muss, sondern dass man eben parallel so träumen kann.
Ich glaube, das ist sehr gut gesagt. Also es heißt tatsächlich, so blöd es klingt, nicht umsonst Lost in a Dream. Und ich habe es heute Morgen gerade erst nochmal frisch gehört. Und die Songs gehen ja auch irgendwie so sehr schön ineinander über. Du sagst, es passiert nicht so viel, aber das ist ja auch eigentlich ein sehr entspannendes Moment, wenn man nicht so viel passiert und man sich zurücklehnen kann und wirklich sich mitnehmen lassen kann in so eine Platte rein. Und das schafft die wirklich sehr gut, finde ich.
Ich finde es so angenehm unzeitgemäß. Der hat ja da so Verweise auf so 80er Classic Rock drin, zu so Bruce Springsteen oder 70er Krautrock. Es gibt zwar auch so ein paar analoge Synthies, aber die sind eben nicht so hipstermäßig aufgeblasen, sag ich jetzt mal.
Der Typ ist ja auch voll unhip, also.
Man muss sich auch mal noch Gitarren erlauben können, auch wenn wir jetzt hier im 21. Jahrhundert sind. Das fand ich auch sehr schön an dieser Platte.
Ja, zur Gitarre.
Dass es so ein bisschen oldschool auch ist noch.
Also ich habe auch nichts gegen Gitarren, aber... Vielleicht
habe ja nichts gegen getan, aber sind wir schon wieder bei der Diskussion. Ah,
ja. Vielleicht fahre ich zu wenig Auto und träume zu wenig oder ich weiß nicht. Jedenfalls, wenn ich Bruce Springsteen hören will, dann höre ich Bruce Springsteen und irgendwie hat mir die Platte echt nicht so viel gegeben an Neuem, hatte ich das Gefühl. Und dann doch zu wenig von richtig geilem Alten. Ich war nicht so mitgenommen, muss ich sagen.
Aber ich finde, man darf das nicht mit Bruce Springsteen vergleichen. Das gibt hier einen völlig falschen Eindruck. Also Bruce Springsteen ist ja wohl mehr auf die Neuen als das. Ich finde, das hat noch viel mehr Sophistication. Wie ist das deutsche Wort? Es hat noch ein bisschen mehr Anspruch als ein, es ist nicht stumpfer, plumper Rock, sondern es ist, er hat schon ein bisschen grazilere Ideen und Strukturen. Also ja, Geschmackssache sicher, aber ich finde es nicht so schlecht.
Ich wollte es nicht gleichsetzen jetzt mit Bruce.
Es klang jetzt so.
Ich finde, es klingt sehr amerikanisch und gerade dieses Roadtrip-Thema ist natürlich auch uramerikanisch, das hat er ja auch selber gesagt. Und ich war jetzt kürzlich in Amerika.
Selber einen Roadtrip gemacht.
Auf einem Roadtrip.
Nein, leider auf keinem Roadtrip, also jedenfalls nicht so romantisch in der... wie er das beschrieben hat. Ich war in Los Angeles und da fährt man auch sehr viel Auto. Allerdings fährt man da halt nicht so durch schöne Landschaften, sondern durch die Stadt. Also man fährt schon auch durch schöne Landschaften, aber dann kann es halt passieren, dass man im Stau steckt. Aber wenn ich mir das sozusagen diese Freeways eben tatsächlich free vorstelle und man eben geradeaus fährt und um sich rum die Wüste von Arizona zum Beispiel hat, das kann ich mir sehr gut vorstellen mit The War on Drugs als Soundtrack.
Und was du vorhin gesagt hast, sein Markenzeichen sind ja ein bisschen diese wirklich ausufernden Songs, das hat viel Repetitives dann so, ne? Da, wie du meintest, da passiert nicht so viel, aber es ist so ein, hat so was Tranceartiges, was vielleicht auch zum Autofahren irgendwie passt. Und was ich immer ganz witzig finde, ist, dass die am Ende so minutenlang ausfaden.
Ne? Das stimmt. Man weiß gar nicht, ist jetzt so, schon zu Ende oder kommt da noch was?
Ja, es wird immer leiser und es dauert aber ewig.
Hm. Aber ist doch auch ein Alleinstellungsmerkmal immerhin.
Ja. Aber für uns Radioleute ist es Mist.
Das stimmt. Der Julius hatte, ich weiß noch, das, oder? Als Julius moderiert hat, da war das gerade Album der Woche, da hat er mir dann erzählt, irgendwann ist er rausgegangen, weil es halt zu lang war, mit den Worten epische Klänge in epischer Länge. Das fand ich sehr passend.
Sehr gut. Das sind schöne einleitende Worte für den Song, den wir jetzt hören. The War on Drugs mit Red Eyes. Halbzeit bei den Detektor FM Jahrescharts. Wir zählen die Top 10 Alben des Jahres runter. Sie, liebe Hörer, konnten abstimmen auf unserer Webseite in den vergangenen Wochen, haben das zahlreich getan. Und heute hier in der Musikredaktionskonferenz zählen wir den Countdown runter. Und das war gerade Platz 6, The War on Drugs. Und weiter geht's mit Halbzeit Nummer 2 und Platz 5. Talk is cheap, my darling. Alle total gechillt und entspannt hier im Studio.
Ich bin 2 Meter runtergesackt in meinem Stuhl.
Chet Faker, Built on Glass, sein Debütalbum. 2011 hat Chet Faker ja mit so einem No Diggity Cover so einen kleinen YouTube-Hit gehabt. Jetzt gibt's ihn endlich auf Albumlänge. Und ja, Chet Faker, was für eine coole Socke, oder? Es ist zwar so ein bisschen Hipster-Alarm hoch 10, ist mir bei dem aber jetzt mal egal, weil die Songs sind einfach gut. Das ist tiefenentspannt, clever arrangiert, sehr minimale Arrangements mit maximaler Wirkung. Funktioniert auf der Couch genauso gut wie im Club, oder?
Ah, für mich der Inbegriff von Schlafzimmermusik im Jahr 2014 auf jeden Fall. Das hat immer, finde ich, so ein bisschen was latent Erotisches irgendwie.
Das stimmt.
Ja, ich meine, alleine wegen der Stimme. Also was für eine Wahnsinnsstimme. Der kann, glaube ich, Soul ziemlich gut singen und aber wie er ja beweist, auch alles mögliche andere.
Na, ich meine, er trifft auf dieser gesamten Platte ja ungefähr 3 Töne. Aber das stört überhaupt nicht, weil er ist so, es klingt soulig, haben wir das Wort wieder, stimmt.
Naja, es klingt schmachtend und schmalzig, aber es ist nicht schlimm.
Ja.
Sondern,
nee, nicht so klischee-schmalzig schlimm. Ja.
Sondern man fühlt es richtig mit. So.
Und ja, manchmal braucht man das. Man braucht eine Platte zum Mitfühlen mit einem erotisch klingenden Mann. Das ist doch super.
Finde ich super.
Ich glaube, das war ja früher, hatte ja R immer so, also die französische Gruppe R hatte, glaube ich, immer so diesen Titel inne, die Beischlafmusik
was
zu liefern.
Mit Prince?
Vielleicht auch Prince, ja. Das war vor R
das
noch.
War vorher, ja.
Dann kam R.
Sollen wir jetzt die Beischlafchronik aufstellen?
Genau. Was gibt's noch in der Reihe? Naja, dann kommt lange Zeit nichts und dann Schäfer. Das ist schon in Ordnung. Er macht das schon tatsächlich ganz gut. Er macht das ja vorwiegend auch alleine, auch auf der Bühne. Ich war beim Konzert in Berlin letztes Jahr und er steht also alleine auf einer großen Bühne, spielt da mit seinen Samples, Keyboards, singt und begeistert damit ein Riesenpublikum. Und ich hatte auch den Eindruck, dass sich das dann im Verlauf des Jahres sehr gut rumgesprochen hat, dass der gut ist. Denn ein paar Monate später hat er auf dem Dogville Festival zum Beispiel gespielt und da auf der etwas kleineren Bühne, großer Fehler eigentlich, weil obwohl es wie aus Eimern geschüttet hat, die Leute haben da keinen Platz mehr gefunden vor der Bühne. Es war alles rappelvoll, die wollten den sehen da auf der Festivalbühne. Wahnsinn.
Und eine Sache rechne ich ihm auch noch hoch an. Er hat es geschafft, so meine Allergie gegen Saxophone in Popmusik abzubauen.
Oh wieder. Ja.
Das stimmt.
Es ist bei ihm halt,
wobei
ich will
es nicht
mehr sexy sagen, aber es ist halt so.
Es ist, glaube ich, nur ein Saxophon-Sample.
Das
muss ich klarstellen an dieser Stelle.
Na, aber in dem einen Song kommt doch auch so eine richtig lange Passage. Meinst du, die ist alles fake?
Das kann sein. Ich denke jetzt nur an Talk is Cheap.
Faker, da ist entschuldige, es, natürlich.
Klar, wäre auch vollkommen in Ordnung, wenn das fake wäre bei Chet Faker.
Aber dieses Saxophon-Comeback, das wird schon seit ein paar Jahren besprochen immer, habe ich den Eindruck.
Ja, aber ja noch nie so richtig erfolgreich, fand ich.
Na, ein Glück.
Du nicht so Saxophon-Verfechterin?
Nö, aber bei Chet Faker ist schon in Ordnung. Also Saxophon-Sample sage ich okay. Richtiges, wie hieß dieser Song gleich?
Ach, der.
Ja, egal. Nee, ansonsten bin ich nicht so ein Fan von dem Saxophon im Pop. Nein.
Aber wir sind uns, glaube ich, einig, Chet Faker darf das.
Ja.
Und deswegen hören wir ihn jetzt hier mit dem Saxophon-Sample-Song. Hier ist Chet Faker mit Talk is Cheap.
Und nicht Careless Whisper.
Chet Faker, Platz 5 in den Detektor FM Jahrescharts und wir machen direkt weiter mit Platz 4. Das war sehr schön anzusehen gerade. Für alle Hörer da draußen, das muss man kurz beschreiben. Wir haben gerade Luftschlagzeug gespielt und Anke Behrt ist dabei so sehr abgerockt, dass die Kopfhörer runtergefallen sind.
Huch,
immer was anderes hier bei den Hooks. Das finde ich ganz schön. Und die Band, die wir hier gerade gehört haben, das war nicht aber, das war auch keine Beatles-Coverband, das war ein Metronomy mit Love Letters. So heißt der Song, so heißt auch das Album. Love Letters ist ein ziemlich simples Album, würde ich sagen. Es hat wenig Schnörkel. Anke, du hast geschrieben in deiner Rezension damals, ein Album, das nicht glatt gebügelt wurde, sondern das so klingt, als wäre man bei den Proben dabei und darf sogar mal den Drumcomputer einschalten. Finde ich ganz schön. Die sind aber ganz schön nostalgisch da auf dem Album. Geben sich ganz schön nostalgisch, oder? So alte Synthies, alles analog aufgenommen. Und das klingt alles so ein bisschen wie, 60er Jahre, oder?
Ich finde, ehrlich gesagt, das plätschert irgendwie, das Album. Ich war so in der Gesamtheit doch ein bisschen enttäuscht.
Ich muss gestehen, mir geht's ähnlich mittlerweile. Also ich habe es mir ja auch nochmal angehört und manchmal ändert sich ja eben die Haltung zu einer Platte auch nach einer gewissen Zeit. Und es sind schon ein paar coole Nummern drauf, wie zum Beispiel Love Letters oder dieses andere, das Instrumental fand ich ganz geil. Boy Racers heißt das, glaube ich, mit so einem funky Bass und so. Und aber sonst ist es eher so ein bisschen gleichförmig. Ja. Also das ganze Album.
Ich habe manchmal gedacht beim Hören, ich könnte mir da auch jetzt so einen Disney-Cartoon zu vorstellen, so zur Untermalung. Diese Musik hätte funktioniert, weil die oft so ein bisschen so verspielt, cartoonesk irgendwie klingt, aber halt wirklich zu gleichförmig für meinen Geschmack. Ganz abgesehen, da muss ich dir voll zustimmen von der Single Love Letters, die finde ich auch ganz groß.
Ich kann das jetzt auch nicht mehr rausreißen, fürchte ich, weil, also die machen das, was sie machen, ja sehr gut, aber vorhin haben wir bei The Notice uns darüber unterhalten, dass sie so sehr unterschiedliche Sachen machen und sich mal was trauen, und bei Metronomy hat man so ein bisschen das Gefühl, die fahren das Ding, was funktioniert, und trauen sich eben, oder ich weiß es nicht, vielleicht,
naja,
ich
will nicht
unterstellen, dass sie nichts anderes können, aber vielleicht entsteht dadurch auch dieser Eindruck von Gleichförmigkeit, dass man doch jetzt sehr viel Metronomy schon auf diese Art und Weise gehört hat.
Ich finde aber, dass sie eine ganz schöne 180-Grad-Wendung da gemacht haben, weil ich glaube auch, dass sie viele Fans damit verprellt haben, die auf eine schöne Elektro-Pop-Platte gehofft haben und dann aber da so ein hippieskes Flower-Power-Ding vorgelegt bekommen haben. Ne?
Das ist hippiesker Elektro-Pop, ist ja immer noch Elektro-Pop.
Boah, im weitesten Sinne, ne?
Also ich fände auch die Gleichförmigkeit so eher innerhalb des Albums auffallen. So verglichen mit den älteren Metronomy-Sachen fand ich auch, war das schon ein Schritt.
Das wird ja auch im Cover so konsequent durchgezogen. Dieses flauschige Rosa, so eine Flower-Power-Schrift, das wirkt tatsächlich alles so ein bisschen hippiesk. Und jetzt könnte man diese alte Kiste mit der Retro-Diskussion wieder aufmachen. In Bands fällt nichts Neues mehr ein, die zitieren sich alle nur gegenseitig. Wie seht ihr das?
Ist halt zu Recht eine alte Kiste, oder? Diese Diskussion, weiß nicht.
Für die Sache ist immer, was man draus macht.
Ja. Also jeder zitiert doch letztlich sich selbst, andere. Ich meine, das geht ja gar nicht anders.
Gregor Schenk zitiert Anke Behlert.
Pass mal auf, genau, ich zitiere dich nochmal. Du hast geschrieben, Love Letters ist kein Liebesbrief in Schönschrift, eher so ein abgerissenes Stück Papier mit Ja, Nein, vielleicht. Das finde ich eine schöne Beschreibung.
Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, dass ich das geschrieben habe.
Ich schon.
Das ist schön. Okay, finde ich, hört sich gut an.
Aber finde ich sehr passend. Ja. Ne, weil es eben nicht so, ja, nicht so glatt gebügelt ist. Und ich dachte eben auch beim Hören, hatte ich oft so den Eindruck, das ist irgendwie komisch produziert. Also weil es eben nicht so nach diesem gut fett komprimierten Elektropop klingt, den man von Metronomy bisher kannte, sondern schon so ein bisschen, ja, Lofi-mäßig rüberkommt.
Dieses Video, was sie zu dem Love Letter Song auch hatten, das war ja auch so lustig mit diesem ganzen Pub-Hintergrund.
Michel Gondry, ne, hat's gemacht.
Genau, genau. Und das passt ja wunderbar zu der Musik und zum ganzen Albumgefühl dann.
Ja, auch, dass das Publikum dann noch mit dabei war irgendwie und live klatschen konnte, soll ja dann auch vielleicht noch ein bisschen da reinziehen in dieses beim Prozess zugucken dürfen oder so.
Ach, ich finde es gut, dass sie da mal einen Schritt in eine andere Richtung gegangen sind. Ob das Ergebnis jetzt gut durchhörbar ist oder nicht, ist vielleicht eine andere Frage, über die man sich durchaus streiten kann, wie wir hier gemerkt haben. Aber auf alle Fälle sehr beachtenswert, dass sie es auf Platz 4 geschafft haben, oder, Metronomy, mit dem Album?
Das stimmt, hätte ich nicht gedacht.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Ja. Ich glaube, da zieht der Name immer noch sehr gut. Metronomy, wenn man das irgendwo liest, dann klickt man doch in Voting gerne mal an.
Willst du unseren Hörern das vorwerfen, Doris?
Nein, das will ich auf keinen Fall. Aber ich meine, was ja schon klar wurde, dass hier von 4 Leuten keiner so richtig überwältigt war von dieser Platte, sondern eher so...
Ich glaube auch, vor allem die Single hat halt gezogen. Also die haben ja alle irgendwie gehört. Und die fanden auch die meisten, glaube ich, einfach gut. Und dann hat vielleicht die Platte irgendwie so... halt im Hintergrund stattgefunden.
Es ist vielleicht auch so der Reflex bei so einer Abstimmungsaktion, ne? Dass man irgendwie den Namen liest und denkt, ach Mensch, die hatten noch dieses Love Letters, das war so schmissig, da setze ich meinen Haken, das finde ich gut. Ohne jetzt den Fokus auf das große Ganze, auf das Album zu haben.
Ist ja auch berechtigt irgendwie.
Ja, kann man machen. Deswegen hören wir jetzt auch die Single, würde ich sagen.
Jawohl.
Love Letters von Metronomy. Der Liebesbrief in Schnörkelschrift, Love Letters von Metronomy, Platz 4 in den Detektor FM Jahrescharts, wie wir gerade verwundert festgestellt haben hier in der Detektor FM Musikredaktionskonferenz. Wir zählen die Top 10 Alben runter und das hier ist Platz 3. Jetzt wird's langsam spannend. Dan Snaith alias Caribou, der verrückte Mathematikprofessor, der nach der Vorlesung in den heimischen Hobbykeller geht und dann an seinen Elektropop-Hits bastelt. Our Love heißt das Album und Love is in the Air im wahrsten Sinne des Wortes gemeint, ist hier aber die allumfassende Liebe, also nicht nur die zum Partner, sondern auch zur Familie, zu Freunden und auch zur Musik, wie uns Dan Snaith erzählt hat.
I tried to make it as comprehensive of my life as possible and all the kind of relationships of love in it. So, you know, I've had a daughter in the years since I released the last record and about my relationship with my wife and my family and my friends and also with the audience. And also, it also refers to to the love that I have with music and with making music and all of those things. I guess they're kind of manifestations of the same thing. So it made sense that to try and include all of them somehow.
Ja, die Liebe als thematischer Überbau ganz offensichtlich bei der Platte Our Love. Musikalisch schafft es so ein bisschen sowohl die Musiknerds als auch die Discogänger auf Ibiza so gleichermaßen anzusprechen, finde ich. Wenn gleich in der Rezeption konnte man sehr oft lesen, ihr feiert das nur ab, weil es Karibu ist, aber hört euch doch mal die Platte komplett an, dann werdet ihr merken, dass sie gar nicht so gut ist. Sind wir so verblendet vom Vorgängeralbum? Was meint ihr?
Also ich oute mich jetzt auch mal als Karibu-Fanboy. Swim war halt Gott, aber...
Und Our Love ist Jesus, oder was?
Ich meine auch, Our Love durchaus gehört zu haben und nicht nur des Namens wegen abzufallen. Und ich finde die Platte gut. Ich finde nicht, dass die Single der beste Song darauf ist. Trotzdem lief ja der irgendwie viel häufiger als alles andere irgendwo. Und trotzdem ist das ein ziemlich rundes Ding, wenn ihr mich fragt.
Finde ich auch. Also ich bin ja sonst nicht so der Dance-Musik-Fan, ehrlich gesagt. Aber ich habe mir das Album auch natürlich mehrmals angehört, weil ich das Interview mit ihm gemacht habe. Und davon mal abgesehen, dass es ein super netter, entspannter Typ ist, der mit Birkenstocks und sieht ein bisschen aus wie Bill Gates, nur mit etwas weniger Haaren und halt so Birkenstock und weiß ich nicht, gestrickte Socken. Also ganz entspannter Typ und was wollte ich sagen? Ach ja, das und ich fand auch das Album sehr gut und ich fand es auch sehr gut hörbar, aber auch so eben unterschiedliche Fokus. Es ist ja alles, also es ist ja gar nicht so richtig Dance-mäßig, weil es auch sehr viele, sagen wir mal, ruhigere, reduzierte Nummern gibt, die gar nicht so clubmäßig daherkommen. Und aber trotzdem ist es irgendwie fesselnd, fand ich. Also es, und man merkt halt, also dass er sich da wirklich viele Gedanken gemacht hat und er ist ja auch so ein Typ, ich meine, er hat ein PhD in, was war das nochmal?
Mathe.
Und also er macht sich über viele Dinge viele Gedanken und natürlich auch über seine Musik und das fand ich auch ganz interessant, was er mir dann noch erzählt hat. Zum Beispiel, dass er immer ganz, ganz viele Takes, also wirklich pro Song, hunderte von Takes hat und Einzelsachen, die dann irgendwie am Ende einen Song ergeben, also hat er jetzt für dieses eine Album und für die 10 Songs hat er irgendwie tausende von kleinen Schnipseln zusammengebaut. Und dass es auch so eine Obsession ist, was ja auch eine Form von Liebe ist, aber so ein bisschen in eine nicht ganz so gesunde Richtung geht. Aber dass eben auch das ist, was er da verarbeitet, seine Liebe zur Musik und dass es eben manchmal so ein bisschen arg ist, aber am Ende ein gutes Ende genommen hat.
Man möchte wahrscheinlich nicht dabei sein im Entstehungsprozess. Man wäre total genervt von dem Typen.
Aber er hat ja auch mal eine reine Dance-Platte gemacht vor 2 Jahren als Daphne, dieses sehr klubbige Ding, was ich auch gut fand, aber er hat trotzdem jetzt mit dieser Platte sich davon eben wieder abgekehrt und gesagt, er setzt eher bei Swim an und macht mehr so das Poppigere, was Karibu ja auch vorher schon ausgemacht hat und ich finde das wieder durchweg überzeugend.
Und ich finde auch die Single deswegen so ein bisschen wahnsinnig, weil Can't Do Without You als auch der Titelsong Our Love im Prinzip nur aus einer Textzeile bestehen, wenn man so will. Und er gniedelt den ganzen Song über durch und durch und man wird aber nicht müde, das zu hören, finde ich. Ich kann Can't Do Without You, ich kann das immer noch.
Kannst du nicht ohne, ne?
Nee, ich kann nicht ohne Can't Do Without You.
Ist halt so ein ekstatisches Ding irgendwie. Du kannst dich da auch total reinsteigern, ja, die Zeile immer wieder hören und das wird mehr und mehr und die Synthesizer explodieren am Ende. Ich glaube, das ist einfach dieser Dramaturgie geschuldet, dass einfach das so sehr langsam, aber stetig hochzieht.
Da kommt schon der DJ durch, der weiß schon, was er, wie er die Leute anheizt.
Aber die Kunst, genau das zu schaffen, mit dieser Spannungskurve die Leute dabei zu halten und eben auch nach dem, weiß ich nicht, 10. Mal hören, nicht den Eindruck zu haben, dass es irgendwann nervt, das ist eine Kunst.
Ja, auf jeden Fall.
Dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, uns jetzt dem Trance der Ekstase zu überlassen mit Can't Do Without You von Karibu. Platz 3 in den Detektor FM Jahrescharts, Karibu Can't Do Without You von seinem Album Our Love. Und jetzt kommen wir zum Platz 2. Ja, das ist das Debütalbum von Sohn, Tremors heißt es. Und hinter Sohn steckt der in Wien lebende Brite Christopher Taylor. Und wir haben mal in unserem Archiv gekramt und sind im Jahr 2011 fündig geworden. Doris, du hast dich schon mal ausgiebig mit Christopher Taylor unterhalten, nämlich. Da gab es Sohn zwar noch nicht, aber dafür Trouble Over Tokyo. So hieß das damalige Projekt von Toph Taylor. Und der hat hier bei uns im Studio eine Session gespielt. Doris, du hast damals das Interview gemacht und damals hat er eben noch nicht mit hippen Synthies gespielt, sondern mit Lagerfeuergitarre. Hören wir mal kurz rein.
We keep saying that it's enough to start fires that can't be touched. And flames flicker, the flames, flames flicker. The flames flicker and the fire gets bigger.
Fire gets bigger. Doris, kannst du dich erinnern?
Ich kann mich erinnern und es gibt einen Grund, warum ich das ihn damals noch viel mehr mochte als sein. Erstens war total nett und er hat auch so ein Buch dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und also ein ganz, wie man sagt, dieses Renaissance-Künstler, also Menschen, die so alles können, so wie Peter Licht, der auch zeichnet und Bücher macht und die Musik, so einer ist er auch. Und man sieht halt durch dieser krasse Gegensatz von dem, was er damals gemacht hat, Trouble Over Tokyo, zu dem, was er als Sohn macht, ist ja schon erstaunlich. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, aber ich kann mich sehr gut erinnern.
Und die Stimme erkennst du ja sofort, ne? Das war ja einfach, wenn man mal die Gitarren tauschen würde, sofort Sohn.
Ja, wenn man da jetzt einfach ein paar Synthes drunterlegen, ein paar Samples, zack, fertig, Sohn.
Zack. So war es ja auch eigentlich.
So hat er es auch eigentlich gemacht. Nee, aber tatsächlich, er hat einen krassen Wandel vollzogen. Also Samples, Synthes, ausgiebige Hallfahnen hat er da benutzt. Effekte, Neo-Soul haben wir hier auch wieder im weitesten Sinn. Gibt sich so ein bisschen geheimnisvoll auf der Bühne mit so einer riesen Kapuze. Das sieht dann immer so aus wie diese Bösewichte bei Herr der Ringe. Es ist auf alle Fälle ein großes Netzthema von Anfang an gewesen. Ist da sehr präsent in der Blogosphäre. Und Christopher Taylor hat im Interview erzählt, dass das auch für ihn unerwartet schnell ging und dass es eigentlich mit einem einzigen Song anfing.
I wrote a song and that song got released immediately on the internet and then I was writing another song and then 2 weeks later we released that song. You didn't really have a plan and you could sort of ride the wave. When we, meaning the small team that I had, decided to put out that first song, we had no idea how it would be received at all. So we put it out to 3 blogs and hoped that maybe one of them would like it and write about it. And what happened was immediately, like, all 3 of them wrote about it. All of those angles opened up for us immediately and suddenly it was like, shit, need another song now.
Also einen Song haben sie geschrieben, den an 3 Blogs geschickt, in der Hoffnung, dass einer was drüber schreibt. Dann haben alle 3 was drüber geschrieben und dann ging es ganz fix. Dann wollten die Leute natürlich mehr. Und dann hat er noch ein paar Songs mehr komponiert. Jetzt gibt's Sohn auf Albumlänge. Und was meint ihr, konnte der anfängliche Netzhype dann auch auf Albumlänge bestehen?
Ja, das Album ist gut. Also es ist wirklich sehr, ein sehr, sehr zeitgemäßes, so ein bisschen wie Chet Faker-Thema, sehr hip. Und ich möchte ihm nicht unterstellen, dass er das nicht ehrlich gemeint hat, was er gesagt hat. Aber ich finde das, also wenn er sagt, ja, wir wussten nicht genau, wie es ankommt. Also, wirklich? Habt ihr das wirklich nicht geahnt?
Er hat sich ja nach dieser EP, die er dann nach diesem ersten Songerfolg rausgehauen hat, echt richtig lange Zeit gelassen, bis die Platte eben kam, was ja schon dafür spricht, dass er nicht von Anfang an geplant hatte, das riesig aufzublähen. Hat ja echt gedauert.
Keine Ahnung. Es kann ja auch nur, also sagen wir mal, strategisch sein, um die Leute ein bisschen anzuheizen.
Naja, es schwingt schon so ein bisschen mit, gerade wenn man die Vorgeschichte kennt, wie es halt vorher klang und wie es jetzt klingt. Also natürlich ist der Sound, den er jetzt fährt, einer, der gerade ganz gut funktioniert.
Ja. Nichtsdestotrotz macht er den ziemlich gut. Also natürlich ist da wahnsinnig viel Effekthascherei irgendwie dabei, aber das ist so gut gemacht, finde ich, dass ich mich diesem Effekt gar nicht entziehen will, auch wenn ich vielleicht könnte. Also ich höre das sehr gerne.
Richtig, man muss es erstmal können und das macht einen guten Musiker ja auch aus, dass er, wenn er merkt, dass das Publikum eine bestimmte Sache will, dass er das auch liefern kann und man es ihm trotzdem abnimmt.
Ich fand es so interessant, dass er auch gesagt hat, er hat ja, ich weiß gar nicht, ob der immer noch in Wien lebt, aber er hat ja damals in Wien gelebt, so. Weil nämlich, er ist ja eigentlich Engländer und man aber in London oder in Berlin immer so abgelenkt ist von allem, was um einen rum passiert und man kriegt immer mit, was die anderen machen und kann nur darauf reagieren und kann nicht sozusagen das eigene originäre Zeugs irgendwie nach oben befördern und rausbringen. Und das ist ihm in Wien besser gelungen, hat er gesagt. Wobei man sich dann natürlich immer fragen kann, also, aber ist es nicht genau das eine Reaktion auf das, was das Publikum will oder das, was gerade sich so abzeichnet, dass es gerade sehr angesagt ist? Weiß ich nicht. Also ich sage nicht, dass es schlecht gemacht ist, aber ich finde halt dieses, sich so hinzustellen und überrascht zu tun, ist,
Er hat schon den Zug bestiegen, der die Türen weit offen hatte, ne?
Ja.
Ja, aber ich meine, es ist vielleicht auch ein bisschen britische Höflichkeit oder Understatement, nicht zu sagen, hey, ich habe euch total durchschaut und ich mache jetzt einfach mal das Ding, was ihr wollt. Und dann
ich fände das aber viel cooler, ehrlich gesagt. Irgendwie mal so eine Attitüde, na gut, egal.
Das würde nie jemand zugeben, ne? Nee. Schade eigentlich, außer Noah Gallagher.
Ja, so. Genau, ich habe auch gerade an Oasis gedacht.
Aber bei der ganzen Diskussion um Hypes und Sound, angesagten Sound, muss man natürlich auch irgendwie mal sagen, dass das ein wahnsinnig guter Sänger ist auch einfach. Mhm. Wobei ich auch von vielen Leuten gehört habe, dass sie mit dieser weinerlichen Stimme nicht so ganz klarkommen.
Er hat ja auch wahnsinnig melancholische Texte und so. Also man muss schon auf die Schiene stehen, glaube ich.
Er leidet viel auf dem Album. Also auf Albumlänge ist es dann auch sehr viel Leid, das einem da widerfährt.
Ja, ja. Melancholie kann man nicht genug haben.
Ach naja, das Thema hatten wir schon im letzten Jahr. Ich erinnere mich, dass Kais dann immer gesagt hat, warum machen die alle so traurige Musik?
Ich finde, das funktioniert. Ich höre das gerne, auch wenn es sehr traurig ist.
Wobei ich zum Beispiel finde, wenn wir schon jetzt bei diesem Vergleich zu letzten Jahr sind, dass wir dieses Jahr in den Top 10 sehr viel positive Musik haben und eigentlich Sohn jetzt das erste so ist, wo ich sage, das ist ein komplett melancholisches Album.
Ja, im
Vergleich. Und letztes Jahr hatten wir irgendwie Daughter und The National und weiß ich nicht, das war alles ganz schön mellow. Das stimmte schon.
Ganz schön emo.
Ja, emo, genau. Fast perfekter Pop, hast du gesagt.
Es ist ja auch, also ne? Ja. Gut gemacht, ohne Zweifel.
Das ist auch wahnsinnig gut produziert einfach. Also beim ersten Hören saß ich vor meiner Anlage und war weggeblasen.
Ja. Das
war
echt. Vor allen Dingen bei The Wheel, finde ich, ist der absolute Übersong immer noch, auch wenn der jetzt nicht der neueste ist. Das war ja dieser erste Song, glaube ich, der von so einem da im Netz auftauchte und dann jetzt auch auf dem Album zu finden ist. Und ich würde sagen, den hören wir jetzt. The Wheel von Sohn. The Wheel von Sohn, Platz 2 in den Detektor FM Jahrescharts. Und das ging jetzt hier eine Weile, Platz 10 bis 2. Viele haben ausgeharrt an den WLAN-Radioempfängern und draußen da in diesem Internet. Und jetzt ist es soweit, wir küren das Album des Jahres 2014, beziehungsweise nicht wir küren das, sondern Sie haben das getan, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie konnten abstimmen auf unserer Seite und haben sich mit großer Mehrheit für diese Band entschieden, für dieses Album, das Album des Jahres 2014. Tatsächlich mit sehr großem Abstand auf der 1 gelandet. Alt-J mit This Is All Yours, die Konsensband schlechthin, die Streberband könnte man auch sagen. War ja 2012 auch schon so mit dem Debütalbum. Und die Band kommt aus Leeds, einer Stadt ohne Musikszene, könnte man sagen. Die haben als Außenseiter beachtlichen Erfolg. Man spricht ja jetzt gerne immer vom schwierigen zweiten Album. Davon kann hier aber nicht die Rede sein, oder? Angestrengtes Nachdenken.
Warum guckst du so?
Wahrscheinlich, also weil ich würde schon doch tatsächlich zu eher ja tendieren. Also ich weiß nicht, wie schwierig es für die Leute tatsächlich war, aber an so einen doch echt recht unerwarteten Erfolg anzuknüpfen, finde ich in diesem Fall jetzt nicht so wahnsinnig gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist für mich ein bisschen viel gewollt und irgendwie so seltsam richtungslos. Also wären sie halt so überrascht gewesen von ihrem Erfolg, dass sie gar nicht so richtig wissen, und was machen wir jetzt?
Ich finde ja, was richtig gut funktioniert hat und was sie seit dem ersten Song irgendwie geschafft haben, ist so einen wahnsinnig eigenständigen Sound zu fahren, den man sofort unter Hunderten erkennt und den eigentlich so tatsächlich einfach keine andere Band gemacht hat. Und den haben sie zwar konsequent weitergeführt, aber da halt so viel Raum für Neues drin gelassen, dass mir das nicht langweilig wurde diesmal und dass das tatsächlich auch meine Nummer 1 des Jahres ist, auch wenn ich davon Anke
ist ja in Ordnung.
Einen Seitenblick bekomme.
Nein, das ist überhaupt nicht. Ich gucke nach vorn.
Also für mich war es auch eines der Alben, die mich sehr überrascht haben dieses Jahr, aber auch gut überrascht haben. Das kam ja auch so zum Ende des Jahres hin, wo man dann nochmal so ein Highlight eigentlich erhofft hat, dass alles so ein bisschen rausreißt zum Jahresende, dass man mit einem guten Gefühl aus dem Jahr rausgeht. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal gehört habe, als ich mit Freunden nach Berlin rein unterwegs war zu einem Konzert und wir haben es im Auto gehört, diese Platte, und wir waren eigentlich relativ begeistert davon, eben weil sie so zum Teil auch absurde Richtungen einnimmt, also mit den Blockflöten und alles, was da so kommt. Also es ist so wenig vorhersehbar, und das macht es eigentlich so interessant.
Ich wollte gerade sagen, die haben so ein bisschen Narrenfreiheit sich erspielt. Also es gibt auf dem Album ja wirklich so ein Flöteninstrumental. Es gibt einen Song, der wie so ein Kinderlied klingt, und es gibt sogar ein Miley Cyrus Sample. Das haben wir uns dann auch mal von Sänger Joe Newman erklären lassen.
Miley Cyrus added Tom on Twitter, and then Tom messaged her saying, can I do a remix? So she was like, yes. And he was playing it in the studio while we were writing the second album, and it sounded very, very good. Tom and I started writing. Very quickly, we'd written this song. We realized that it was a very similar sounding song to his remix in terms of tempo and in terms of the key that it was in. I was always very aware of that. I'm a female rebel. And so we were just like, let's try it on this song. And it fitted, so we decided to use it.
Ja, also Al Jay und Miley Cyrus haben sich auf Twitter kennengelernt und haben dann, Al Jay haben dann einfach mal nachgefragt, ob sie nicht einen Remix machen können von einem Miley Cyrus Song. Hat sie gesagt, ja klar, mach doch mal. Und daraus hat sich die Geschichte dann so ein bisschen weitergesponnen, und Al Jay haben einen Song für ihr neues Album gemacht, auf dem sie also ein Miley Cyrus Sample verwendet haben. Können die machen, was sie wollen mit dieser Narrenfreiheit, und die Leute feiern das eh ab? Was meint ihr?
Ich war ja schon ein bisschen überrascht von diesem Song Left Hand Free, der komplett rausfällt.
Gibt's auch eine schöne Geschichte dazu, kommen wir gleich drauf.
Und der trotzdem halt Single geworden ist und auch nicht so unerfolgreich geblieben.
Absolut. Und das Witzige daran ist, dass die ja während der Arbeit an der Platte mit der amerikanischen Vertretung ihres Labels so ein bisschen aneinander geraten sind. Die wollten einen radiofreundlicheren Song als Hunger of the Pine, den Al Jay vorgesehen haben als Radiosingle. Und als Antwort auf die Vorstellung der Plattenfirma haben sie dann so zum Scherz eigentlich nur in 20 Minuten mal eben so einen Song geschrieben. Das war also Left Hand Free. Und der spielt ja mit so ganz vielen Rocker-Klischees, ist eigentlich total ironisch gemeint, und die Rezeption toppt diese Ironie aber sogar noch, denn der Song wurde selbst auch zum Hit.
Da sieht man mal wieder, dass Ironie im Radio nicht funktioniert.
Im Radio nicht und
selbst in der Musik
Platte
nicht.
Und in Amerika schon gar nicht.
Das kann man wohl so sagen.
Ja, aber ist es auch für uns Konsens, dass Al Jay hier auf Platz 1 mit so großem Abstand gelandet sind? Nicht so richtig, wie wenn ich das so rausgehört habe jetzt in den
letzten
Minuten.
Also für mich jetzt nicht so richtig, allerdings habe ich damit gerechnet. Es war irgendwie mit Ansage, dass die, also so wie Arcade Fire im letzten Jahr, das ist ja Al Jay und das war, also von das daher fand ich es so fast schon vorhersehbar.
Ja. Das stimmt, ich finde es auch ein bisschen verdient. Also es ist auch nicht mein persönliches Album des Jahres, aber ich kann es wirklich total gut nachvollziehen.
Platz 1 in den Detektor FM Jahrescharts mit großem Abstand Al Jay, und wir hören den Song, der aus Versehen zum Hit geworden ist, quasi Left Hand Free. Gleich danach noch der Ausblick auf das Musikjahr 2015. Applaus, Applaus für den Gewinner Al Jay. Platz 1 in den Detektor FM Jahrescharts. Jubelrufe da an der Leitung aus Berlin. Wahnsinn. Die Stimmung hier kippt fast, könnte man sagen. Al Jay, also verdienter Sieg. Wir wollen am Ende nochmal gucken, was kommt denn 2015 so auf uns zu. Ich würde sagen, ich gebe das einfach mal in die Runde weiter. Was sind denn so eure Favoriten? Auf welche Alben freut ihr euch besonders?
Ich glaube, es wird ein großartiges Musikjahr, und zwar eins, was extrem in meine Richtung diesmal geht, als Belohnung, dass ich das letzte Jahr ausgehalten habe mit der ganzen Elektronik. Also ganz viele meiner Lieblingsbands erstaunlicherweise machen neue Platten. Stornoway wird es ein neues Album geben. Im Frühjahr irgendwann The Leisure Society machen eine neue Platte. Diese großartigen, die sehr viel mit so Orchestermusik und eben also ganz wenig elektronischen Spielereien kommen. Und jetzt gleich Anfang des Jahres mein Highlight, Balance Bastion, neues Album. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Jo, ich freue mich auch.
Wie man jetzt unschwer hören konnte.
Auch wenn es jetzt gerade nicht so wird. Nein, ich freue mich auch auf 2015. Und gleich am Anfang kommt jetzt ein sehr gutes Album raus, das von José González. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt.
Vestiges and Claws.
Vestiges and Claws, genau. Und dann im April wahrscheinlich ein neues Album von einer sehr hochgeschätzten Band von mir, nämlich von Calexico. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Ja, und die alten Knacker von Modest Mouse bringen irgendwie eine neue raus jetzt.
Stimmt.
Wo ja letztens die Single man sich auf so einer 7-Inch im Video angucken und hören konnte. Mehr steht noch nicht, aber die klang ja schon ziemlich nach Modest Mouse halt wie früher irgendwie, auch wenn die inzwischen, wie alt sind die? Gibt's schon lange, ne?
Hat man lange nichts mehr gehört von denen.
Ja, lange nicht, ja. War eine Pause jetzt irgendwie. Davon abgesehen habe ich letztens in einem Interview-Schnipsel gemeint aufzuschnappen, dass James Blake schon mit seinem nächsten Album ziemlich weit gekommen ist und das 2015 noch ohne bestimmten Termin erscheinen könnte. Darauf bin ich gespannt.
Doris, wir hatten vorhin schon kurz darüber gesprochen. Was auch interessant wird, ist, dass die Art und Weise, wie Leute Künstleralben aufnehmen und Leute daran teilhaben lassen. Bei PJ Harvey ist das jetzt, glaube ich, ganz spannend. Ne? Was hatte die noch mal vor?
Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, setzt sie sich jetzt Mitte Januar in so eine Art Glaskasten in London in Somerset House und macht ihr neues Album wie eine Art Kunstinstallation, wo die Leute zugucken können, wie sie ihre neuen Songs aufnimmt. Also das hatten wir ja vorhin schon mal angedeutet, dass so eine Ultra-Transparenz plötzlich erscheint. Also statt als Gegentrend zu dieser Geheimhaltung und wir verraten nichts, bevor der erste Song ins Netz gestellt wird, dieser Versuch, Leuten auch zu zeigen, wie man an den Prozess des Musikmachens rangeht. Und da ist sie nicht die Einzige. Der andere, der es gerade so ein bisschen macht, ist Jens Leckmann, hat auch so eine Art Projekt. Der will dieses Jahr an seinem neuen Album arbeiten. Und aber so als Fingerübung hat er sich vorgenommen, jede Woche eine Art Postcard an die Fans zu schicken. Kann man über Soundcloud verfolgen. Und er schreibt da immer so einen Minisong, um einfach warm zu bleiben. Und auch das können die Leute quasi von vorne bis hinten mit beobachten, wie er da neue Songs schreibt.
Immer diese Mammutprojekte, jede Woche ein Song. Das ging ja schon mal schief bei Sufjan Stevens, ne? Hier, jeder US-Staat ein Album. Naja. Ja, mal gucken, das wird spannend. Ich finde auch noch spannend, was da aus dieser Österreich-Kiste wird. Zuletzt gab es ja wahnsinnig viele gute Bands aus Österreich. Wanda starten gerade so ein bisschen durch, obwohl das Album schon ein bisschen alt ist. Bilderbuch, da kommt ein neues Album. Also das wird spannend, was da in der Ecke passiert. Dann kommt im Mai eine neue Tokotronic-Platte. Jamie XX hat gesagt, dass es wahrscheinlich auch eine neue The XX-Platte geben wird. Die Foals sind seit Oktober im Studio. The Libertines wollen ja nochmal was machen. Und angeblich sind auch Radiohead im Studio, aber da weiß man immer nicht so genau, was da dran ist. Ne?
Nachdem ja Tom York auch eher gefloppt ist jetzt im letzten Jahr.
Und vielleicht vereinigen sich Oasis nochmal.
Bitte nicht.
Ich fand ja, dass das ein ziemlich Hip-Hop-armer Jahresrückblick war jetzt.
Deswegen, oh, das stimmt.
Noch die Anmerkung, dass ich meine mitbekommen zu haben, Kanye West hätte in Planung ein neues Album rauszuschmeißen im Jahr 2015 und Frank Ocean ist ja weniger Hip-Hop, mehr R&B, aber auch der scheint im Studio zu sein.
Ja. Und hat auch schon Platte. So ein Demo, glaube ich, rumgeschickt.
Ja, genau. Ja. Und da scheint auch demnächst schon was zu kommen dann.
Aber für Hip-Hop gibt es ja auch den Jahresrückblick von Beat von unserem
Stimmt, Hip-Hop. Den extra Hip-Hop-Jahresrückblick.
Genau. Genau, auf dem weisen wir auch gerne nochmal hin. Kommt am Dienstag, 19 Uhr, läuft jetzt noch ein paar Wochen und damit würde ich sagen, sind wir durch mit unserem Jahresrückblick, Detektor FM, die Jahrescharts und der Rückblick aufs Musikjahr 2014. 2014 war gut zu uns, oder?
Ich fand auf jeden auch.
Fall, ja. Ich glaube, nur Doris würde uns da widersprechen.
Aber zu Doris wenig Gitarre. Weiß, dass 2015 super wird, insofern alles gut.
Wir blicken optimistisch in die Zukunft, unter anderem auch mit diesem Stück hier, Modest Mouse mit Lampshades on Fire. Yay. Am Mikrofon verabschieden sich Anke Behlert.
Tschüssi.
Konrad Spremberg.
Tschüss, tschüss.
Und aus Berlin zugeschaltet Doris Helpold.
Tschüss.
Vielen Dank an die Detektor FM Musikredaktion. Hat mir großen Spaß gemacht.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.